Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, die Franchise, bei der, wenn man der Presse und den Spielern nach dem Monday Night Game glauben kann, ein Feuer ausgebrochen ist, was sich jetzt durch die ganze weitere Saison zieht. Wenn ihr mich hört als erstes, wisst ihr aber auch, Moment, irgendwas ist verkehrt. Dass Rico ja nicht kann, hatten wir ja schon angesprochen. Micho ist leider verhindert, Danny ist krank. Aber ich mache den Bums hier nicht alleine. Erstens, wir haben gleich im zweiten Teil des Podcasts wieder einen Gast der Raiders diesmal. Und ich habe heute den Thilo mit dabei. Hallo Thilo.
Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Hatten wir auch noch nie
Moin.
so, ne?
Nee, in der
So hat man es auch noch
Konstellation
nie.
hatten wir es tatsächlich noch nie.
Nee.
Meine Moderationskünste sind auch, glaube ich, bis auf zwei, drei Mal immer so, dass das noch nie nötig war. Aber wenn wir mal gleich in das großartige Geschehen rund um die Dolphins reingehen wollen, wir haben jede Menge News. Das hatten wir so, glaube ich, auch eher selten. Und wir haben das Monday Night Game nachzubesprechen. Ich hoffe, Tilo, du hast es dir entweder live oder real life angeguckt.
Natürlich Real Life.
Ja, ich bin tatsächlich wach geblieben. Ich habe ja derzeit frei. Von daher, ich hatte die Zeit und habe es mir dann live reingetan. Ich habe es mir den Nachmittag danach dann aber auch nochmal angesehen, damit wir auch vernünftig drüber quatschen können.
Ja.
Die Niederlagenserie von 3 Spielen in Folge ist gerissen. Wir stehen jetzt bei 3-6. Tilo, was ist dir so an wichtigen Dingen zum Spiel hängen geblieben? Was würdest du gerne über das Spiel besonders thematisieren wollen? Dann darfst du erstmal.
Wenn wir da mit dem Spiel schon anfangen, dann machen wir News später, ja? Machen wir erstmal Spiel.
Genau, wir machen erst
Okay.
Spiel.
Erstmal Spiel. Positiv, wenn wir mit dem Positiven anfangen wollen, dann ist es für mich, dass wir nach und nach durchaus sehen, dass die Defense greift, dass die Defense auch ohne Edge Rusher 1, 2 und ich nehme auch immer noch Shaq Barrett mit rein, sofern muss man sein 3 langsam doch Zugriff bekommt und auch als Kendall Fuller dann raus war, die Front hat das Spiel schon dominiert. Stafford hatte fast nie Zeit, der Druck war da. Calais Campbell und auch John Brooks haben ein überragendes Spiel gemacht, sind da für mich auf einem Level zu nennen. Da könnte ich mich nicht unterscheiden, wenn ich da jetzt als Spieler des Spiels nehmen würde, einer von beiden ist es. Also, dass wir da defensiv die Rams so in Schach hatten, die mit Puka Nacur und Cooper Kupp zurück nun auch ein sehr gutes Receiver-Duo hatten, das war schön anzuschauen. Also ich habe da relativ früh gemerkt, dass da ein defensiver Gameplan ist, der greift und der nicht wie so oft irgendwie nach einem Viertel oder einem Quarter oder bei den Bills war es nach der Halbzeit dann so ein bisschen entzaubert war. Das hat sich über das ganze Spiel hindurchgezogen und das war defensiv eine für mich aus wirklich sehr ansprechende Leistung. Das macht wieder Mut auf mehr, hat mich so ein bisschen an die Zeit unter Brian Flores erinnert, wo wir über die Defense die Spiele gewonnen haben. Offensiv war das solide, nicht mehr und nicht weniger. Der erste Drive war schön zu sehen mit dem Touchdown von Malik Washington. Danach war es dann, ja, also wir wollen nicht meckern, denn wir haben mehr Punkte gemacht und das waren auch alles offensive Punkte. Aber die Fumble-Situation muss man schon ansprechen, finde ich. Da war wieder der eine Fumble dabei, der uns da hätte auch Bauchschmerzen bereiten können, in Anführungsstrichen. Eine andere Offense scored daraus vielleicht. Das hat die Defense wieder super gerettet. Wie gesagt, also offensichtlich war das okay. Ich glaube aber, wenn wir wirklich das Ziel haben sollten. Und ich glaube, in Miami hat man das Ziel, dass wir noch um die Playoffs mitspielen wollen. Das können wir dann in der Preview die Raiders ja nochmal drauf eingehen. Dann muss offensiv wieder mehr kommen. Denn das war dann doch, ich sag mal nur, in Ordnung. Durchschnitt. Nicht mehr. Defense gut. Offense okay. Aber da hatten wir schon ansprechendere Spiele. Vielleicht, weil wir auch ein bisschen verwöhnt sind aus den letzten Jahren.
Da würde ich an das Wort verwöhnt gleich mal ansetzen wollen. Wie hast du Tuas Leistung gesehen? Also ich hatte so das Gefühl, dass er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übermotiviert ist und an 3 bis 4 Stellen dann immer leider die falschen Entscheidungen getroffen hat. Gerade wenn es darum geht, den Ball wegzuwerfen, wenn er weg soll, dann hält er ihn zu lange. Wenn er den Ball halten sollte, dann versucht er noch zu werfen. Also er hatte ja so gerade auch in dem Spiel an 3 oder 4 Stellen wirklich Pässe drin, wo man sagt, die waren Turnover-worthy und andere Passverteidiger hätten die durchaus abgefangen. Nichtsdestotrotz hat er sich ja auch getraut, in enge Fenster zu werfen und hat die auch das ein oder andere Mal getroffen. Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, Tua hat ein schlechtes Spiel gemacht. Ich würde aber auch nicht sagen, Tua hat ein gutes Spiel gemacht. Wie siehst du das aus deiner Sicht?
Das sehe ich genauso. Also das war solide. Da waren gute Entscheidungen dabei, da waren schlechte Entscheidungen dabei. Da müssen wir, finde ich, meiner Meinung nach das nicht höher hängen, als es ist. Solche Spiele gibt es von jedem Quarterback. Tua war in dem Spiel nicht der Unterschied, sei es positiv wie negativ. Wenn wir über Tua schon sprechen, zur Tua Watch, ich finde, man kann ihm da natürlich Vorwurf machen, ist ein zu hartes Wort, aber dieses Tackle, was er dann da versucht nach der Interception, klar, er ist confident, er geht da rein, aber nach der Vorgeschichte, also ich habe schon gesehen, wenn er da so ein bisschen das Tackle falsch setzt, dann war es das schon wieder. Das muss er abstellen. Also ein Josh Allen tackelt da auch, aber der ist halt leider auch nicht so verletzungsanfällig. Das muss Tua aufhören. Er ist wieder 1-2 Mal gelaufen, das war okay, hat dann auch geslidet. Aber dieses Tackle nach der Interception an der Seitenlinie, wo er da so reingeht, buh, also da war es mir kurz ein bisschen anders. Sportlich gesehen hast du das gut zusammengefasst. Ich finde, es war ein Touchdown, es war eine Interception, es waren knapp 200 Yards, knapp 72% Completions, das ist alles in Ordnung. Ich glaube, er war knapp 20 von 29 oder 20 von 28. Das ist in Ordnung, aber das reißt jetzt keine Bäume aus, muss es in dem Fall aber auch nicht. Ich glaube, es kommen andere Spiele, wo er es müsste, und dann bin ich gespannt, wie es dann weiter klickt, denn das war es halt noch nicht. Aber man muss auch nicht immer allem rumkräkeln, finde ich.
Defensiv hast du ja schon die Leistung vor allem von Calais Campbell erwähnt, der ja gerade in dem Spiel gegen eine etwas verletzungsgeplagte O-Line der Rams sehr dominant aufgetreten ist. Was ich bemerkenswert fand, was wir ja aus den letzten Jahren von Emmanuel Ogbah schon kennen und was wir auch in diesem Jahr schon des Öfteren von Calais Campbell und auch von Zach Sieler, der ja nach der Verletzung wieder zurückgekommen ist, was man aus meiner Sicht sehr deutlich gemerkt hat, dass er wieder da ist, gesehen hat, ist die Tatsache, unsere D-Liner bekommen das Tackle gesetzt, als auch sie bekommen jeweils dann noch 1 bis 2 Hände hoch, um eben zu versuchen, die Pässe zu deflecten oder eben im Passweg zu stehen, was dann eben auch im Positiven zu der Interception geführt hat, die Dolphins erzielen konnten. Ich möchte dir da jetzt defensiv so ein paar Bälle zuschmeißen. Wie fandst du die Leistung von unserem Rookie Chop Robinson? Der hat ja von uns im Podcast und auch von der Fanbase genug Kritik abbekommen. Wie gut fandst du ihn?
Er entwickelt sich, ne? Und ich glaube, das war uns allen klar, dass das ein Prozess ist, und wir sehen, dass dieser Prozess im Moment in Gang ist und er bewegt sich in die richtige Richtung. Ich glaube, und das hast du eben schon angedrückt so ein bisschen, Zach Sieler ist in dem Fall der richtige Name. Denn die Rückkehr von ihm hat man einfach gesehen, er hat in der Front eine unfassbare Präsenz, und dadurch profitiert auch ein Chop Robinson einfach. Ich fand das Spiel auch wieder in Ordnung. Ich fand, man hat gemerkt, dass er dabei ist. Er war ein, zwei Mal dann den kleinen Schritt zu spät, aber hat da so als Pocket Mover hat er da für mich eine ganz gute Arbeit gemacht. Man merkt aber, er ist noch nicht der, der den Pass Rush alleine tragen kann und auch gar nicht soll. Da würde ich wirklich sagen, Zach Sieler hat so den Turnaround gemacht. Dadurch hatte ein Calais Campbell mehr Zeit oder nicht die Aufmerksamkeit, sag ich mal. Und auch ein Jordan Brooks, ne, super Spiel gemacht, ist für mich absolut positive Überraschung. Chop Robinson, ja, ist okay, ist auf dem richtigen Weg. Also ich weiß nicht, ob du da auf was anderes hinaus willst. Ich würde jetzt noch keine Luftsprünge machen, aber der Weg ist der richtige für mich. Das war jetzt das zweite Spiel in Folge, wo ich positive Ansätze gesehen habe.
Ja, ich würde das auch so einschätzen. Aufgrund der Tatsache, dass er gerade am Anfang der Saison, als er dann schon spielen musste, in Anführungszeichen, dann da noch nicht so zurande kommt, finde ich die Entwicklung, die er inzwischen macht, bemerkenswert. Er ist noch nicht so weit, dass er jeden seiner Quarterback-Pressures, die er da erzielt, weil er aus meiner Sicht für ordentlich Druck sorgen kann, dass er die in Sex umwandelt, aber das ist eine Entwicklung, da muss man ihm auch Zeit geben. Und was ich, gerade wenn man es jetzt das Bild auch wieder weiterzieht, bemerkenswert fand, war die Tatsache, dass wir im Four-Man-Pass-Rush in der Defense es geschafft haben, Druck aufzubauen. In den letzten Wochen war es ja des Öfteren dann so, dass wenn wir Druck kreiert haben, das in erster Linie über Blitze kreiert haben und darüber kreiert haben, dass wir mehr Leute nach vorne schicken. Gegen die Rams war sehr beeindruckend zu sehen, dass selbst wenn wir nur 4 Mann nach vorne schicken, es durchaus schaffen, Matthew Stafford richtig unter Druck zu setzen, dass er seine Pässe nicht vernünftig und nicht akkurat anbringen konnte. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nacua und Cooper Kupp waren jetzt nicht die Faktoren, wo ich gedacht hätte, dass vor dem Spiel, dass sie Faktoren sein könnten.
Ja, Cooper Kupp hatte ich jetzt auch nicht so die Angst, weil ich schon glaubte, dass Jalen Ramsey den ganz gut rausnehmen kann, wenn das Matchup ist, was ich im Vorfeld so erwartet hätte. Puka Nacua ist schon ein Spieler, den ich in der Offensive schon als sehr gefährlich ansehe, gerade als dann Kendall Fuller halt verletzt raus war, dachte ich mir, oh, das könnte jetzt dann doch nochmal in der Secondary so ein bisschen kippen, aber das war halt auch einfach ein überragendes Spiel für mich von Javon Holland hinten, da hat man auch einfach gemerkt, dass wenn er wieder da ist, dass das einfach ein absoluter Elite-Safety ist, Top 5 Safety in der Liga, der dann so eine Defense halt auch hinten in Anführungsstrichen lenken kann. Und das hat Freiräume gegeben für die Linebacker wieder im Blitzing. Jordan Brooks, der Name ist ja schon gefallen. Und auch Anthony Walker war gut. Das hat gepasst. Also es war schön zu sehen, dass es geklickt hat. Wir müssen das einordnen. Du hast es schon richtig gesagt. Die Rams O-Line war verletzungsgebeutelt, obwohl sie jetzt gegen uns schon ein bisschen fitter war als in den Spielen davor. Also den Kontext muss man da immer natürlich berücksichtigen. Aber trotzdem, man hatte halt das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, es waren viele Zahnräder, die ineinander gegriffen haben. Und das hat halt das erste Mal so richtig, richtig gut defensiv geklickt über ein ganzes Spiel. Wir hatten diese Phasen schon immer. Aber das war so das erste Spiel, wo ich sage, das war in Ordnung für gegen einen, meiner Meinung nach, auf jeden Fall Top 8 Quarterback.
Ja. Dann müssen wir aus meiner Sicht leider nochmal den Finger in die Wunde legen und unsere O-Line ansprechen. Wir werden in den News gleich noch zu einigen Personalien kommen, was sowohl die O-Line als auch die Offense betrifft. Aber ich finde, man hat aus meiner Sicht sehr deutlich gemerkt, dass Austin Jackson gefehlt hat, als dann Robert Jones noch verletzt rausgegangen ist. Hat man schon gemerkt, dass die Rams ordentlich Druck machen können, ordentlich Druck gemacht haben und vor allem, was die Run-Defense anging unser Laufspiel doch relativ gut im Griff hatten. Also da konnte Miami jetzt nicht so punkten und da hatte ich schwerste Bedenken, ob man die Rams, weil man das Spiel ja durch nicht so viele Punkte, die man selber erzielen konnte, lange im Spiel gehalten hat, ob es dann hinten raus nicht doch wieder eng werden würde. Hattest du während des Spiels irgendwann mal den Eindruck, dass es kippen würde und hattest du Bedenken, dass Miami das Spiel nicht hätte gewinnen können?
Muss ich, glaube ich, ja mit Ja beantworten. Das war in ein Spiel, vielleicht sogar das erste dieses Jahr, wo ich mehrfach gedacht habe, oh Gott, das verlieren wir und dann wieder, wir gewinnen das auf jeden Fall. Also so ein Wechselbad der Gefühle auf gut Deutsch. Für mich waren es zwei Kipppunkte, wo ich mich jetzt so im Retrospektiv ganz gut erinnern kann. Einmal war das der Fumble, der dann natürlich ein Play danach direkt wieder in Turnover für uns ausgeht. Aber als dieser Fumble passiert ist, dachte ich mir, oh Gott, so nah an der Endzone, das jetzt klingelt, jetzt kriegen wir den Touchdown gegen uns. Und das war die Kendall Fuller-Verletzung, das habe ich schon angesprochen. Also da dachte ich, eieiei, ob wir jetzt noch mitgehen können, wenn die Rams wirklich das Tempo erhöhen. Man hat dann ja schon gesehen, als sie dann den einen Drive in der Two-Minute-Offense gespielt haben, ich glaube, das war vor der Halbzeit, da hat man dann gesehen, es kann auf einmal richtig schnell gehen. Viel, viel besser, als wenn sie in Huddle gegangen sind. Aber andersrum hatten wir halt auch wieder Bälle dabei und Scrambles von Tua, der dann wieder Plays verlängert hat. Der eine Pass auf Waddle war es, wo Waddle ja so weit open auch war, der ist mir in Erinnerung geblieben. Meine Güte, ich glaube, den hätte sogar ich getroffen, den Ball, nur ich hätte das Verlängern des Plays so nicht hinbekommen. Das war ein Moment, wo ich dachte, das sieht gut aus heute, das klickt. Also das Spiel war so ein Wechselbad der Gefühle für mich. Ich meine, wie ging dir das?
Aufgrund der Arizona und Buffalo Bills Geschichte hatte ich bis zum Onside-Kick der Rams immer das Gefühl, ach du Kacke, wie schaffen sie es denn heute, das Spiel noch zu verlieren? Aber was mich positiv beeindruckt hat bei der ganzen Mannschaft, was auch in der Pressekonferenz danach und in den Interviews danach stark betont wird, es scheint sich innerhalb der Mannschaft etwas geändert zu haben. Da scheint jetzt eine völlig andere Energie und eine ganz andere Stimmung drin zu sein. Ich glaube wirklich, dass die Jungs inzwischen glauben, dass sie Spiele gewinnen können. Zum Beispiel auch gegen Arizona hatte ich eher den Eindruck, dass sie Angst davor haben, Spiele zu verlieren.
Mhm. Also Arizona war so ein Spiel, wo ich total entspannt war. Das Spiel dachte ich, gewinnen wir auf jeden Fall. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht damit gerechnet, dass wir dieses Spiel verlieren. Das, was du jetzt so beschreibst, so ein Turnaround, das wäre schön tatsächlich, weil gewinnen macht uns allen natürlich viel mehr Spaß. Auch wenn ich der Meinung bin, ähnlich wie Michi oder jetzt ja letzte Woche schon gesagt, dass es in dieser Saison nichts mehr geht. Das sehe ich leider ähnlich. Aber trotzdem wollen wir noch ein paar Spiele gewinnen. Und wenn das so wäre, wäre das auf jeden Fall schön. Wir sind jetzt, wenn wir schon so ein bisschen den Blick voraussetzen, gegen Raiders auf jeden Fall nicht der Außenseiter. Und das ist ja mal wieder ein ganz schönes Gefühl.
Ja, man wird gucken, wie die Mannschaft damit klarkommt. Aber da werden wir ja im zweiten Teil mit dem Patrick noch drüber sprechen. Was mir noch wichtig ist, zu sagen, ist die Tatsache, dass wir Spiele gewinnen können, wenn der gegnerische Quarterback nicht seinen besten Tag hat. Also wir spielen auch manchmal gegen Spieler, die jetzt nicht gerade das Hoch ihrer Karriere haben, um mal den Bills-Kicker leicht anzusprechen, um mal Kyler Murray in der zweiten Halbzeit anzusprechen. Gut, dass Josh Allen gegen uns liefert, ist quasi schon Gesetz, aber auch Matthew Stafford konnte, auch durch den Druck der Defense, in Anführungszeichen, nicht so performen, wie man es von ihm kennt. Und ich denke, dass diese dominante Defense, wie wir sie gesehen haben, auch das ist, wie Anthony Weaver sie haben will. Du hast es ja schon angesprochen, da kommt was in Gang, da ist eine Entwicklung zu sehen. Und wenn sich die Entwicklung in der Saison weiter fortsetzt, dann können wir durchaus noch lange im Playoff-Rennen drin bleiben, auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass wir es letzten Endes schaffen werden, aber das werden wir sehen. Hast du sonst bei unserer jetzt doch relativ kurzen Review noch was, was du von dem Rams-Spiel einwerfen möchtest?
Naja, ich finde, wir können dann so langsam den Übergang zu den News finden. Thema Verletzungen wird uns weiter beschäftigen, beschäftigt uns dann weiter. Du hast es schon mit Austin Jackson und der O-Line angesprochen. Man liest jetzt so querfeldein oder man hört es auch, dass unsere Offensive Line gar nicht so schlecht eingeschätzt wird, sei es von PFF, sei es von anderen Rating-Charts. Mein Eye-Test sagt mir immer noch was anderes. Da bin ich wahrscheinlich einfach zu negativ, aber für mich ist diese O-Line einfach Interior. Das ist einfach ein in Anführungsstrichen Scherbenhaufen und ich glaube, das limitiert uns auf so vielen Ebenen, dass das ein Hauptgrund ist, warum die Saison nicht so enden wird, wie wir es gehofft haben. Das war auch gegen die Rams so. Ein Jared Verse hat da manchmal Plays auf gut Deutsch zerstört. Mir graut es so ein bisschen davor, wenn Miles Garrett und Co. dann noch kommen, auch wenn dann für die Saison wahrscheinlich vorbei ist. Aber auch die Jets, die wir noch zweimal haben, können Druck machen. Und das ist einfach für mich wieder mal so ein Fazit aus dem Spiel. O-Line-Play ist einfach nicht gut. Austin Jackson ist jetzt auch raus. Das wird es nicht besser machen. Da haben wir jetzt auch noch weitere angeschlagen. Der Injury Report ist noch nicht so ganz raus von heute, beziehungsweise von jetzt dann Donnerstag. Müssen wir mal gucken, wie das für das Spiel aussieht. Aber ansonsten, wenn wir das Rams-Spiel mal so rund machen, offensiv war das okay, defensiv ein Schritt in die richtige Richtung. Und da müssen wir jetzt aus dem Raiders-Spiel mit einem zweiten Sieg rausgehen, damit wir überhaupt das Wort Playoffs noch in den Mund nehmen können. Denn die nächsten Spiele danach, der Stretch danach, der wird schon deutlich härter, wenn 49ers und Co. kommen.
Gut, dann machen wir die Sache an der Stelle erstmal rund und beginnen den Newsblock, den wir haben, der tatsächlich prall gefüllt ist, auch gleich mit der O-Line. Du hast es angesprochen. Austin Jackson muss sich aufgrund seiner Verletzung, die er erlitten hat, jetzt einer OP unterziehen und er wird bis zum Saisonende auf IA stehen. Das heißt, er wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Das als negative News der O-Line. Es gibt aber auch eine kleine positive News. Gestern wurde, das hat Mike McDaniel in seiner Pressekonferenz gesagt, das 21-Tage-Fenster für unseren Guard Isaiah Wynn geöffnet. Er hatte ja schon im Vorfeld neben der Mannschaft ein bisschen trainiert, aber jetzt ist er so weit, dass er in einem der nächsten Spiele wieder eingesetzt werden kann. Ob es für Sonntag für die Raiders reichen wird, wage ich mal leicht anzuzweifeln. Aber das vielleicht als positiver Effekt. Was mit Robert Jones und seiner Verletzung ist, weiß man nicht so genau. Also er hat laut Injury Report gestern, ich glaube gestern war auch nur Walkthrough, hat er offiziell nicht trainieren können. Und da muss man einfach die Entwicklung abwarten. Genau wie beim angesprochenen Kendall Fuller, der ja noch im Concussion-Protokoll sich befindet. Der wird jetzt die verschiedenen Phasen durchlaufen müssen. Ob das bis Sonntag reicht, kann man nicht so genau sagen.
Ja, ich glaube, das wird nicht reichen, weil er muss ja bestimmte Stufen Step by Step erreichen. Und dadurch, dass die Woche so kurz war und er Mittwoch nicht trainiert hat, er muss ja bestimmte Checks erfüllen. Das heißt, er müsste heute auf jeden Fall schon trainieren, damit dort eine Chance besteht. Ich glaube, das ist mit der Concussion einfach aufgrund der kurzen Woche ist das eher unrealistisch bei Kendall Fuller.
Sollte er, da wir das ja jetzt am Donnerstag aufnehmen, sollte er dann doch spielen können, hat er dann heute trainiert oder wird er heute trainiert haben? Das nur mal nebenbei. Genau. Nächster Aspekt, und da sind wir bei dem großen Thema, da kommen jetzt einige Personalentscheidungen. Tight Ends. Unser Tight End Tanner Connor befindet sich auf IR. Der hat sich also verletzt und der ist erstmal raus. Was dazu führt, dass die Miami Dolphins diverse Personalentscheidungen getroffen haben, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen. Zum einen, das wird wieder Rico im asiatischen Exil freuen. Wir haben Hayden Rucci, der in der Preseason ja in dem ein oder anderen Spiel durchaus positive Ansätze zeigen konnte. Alter Wisconsin Badger, deswegen freut sich Rico, ins Practice Squad berufen. Mal sehen, ob das dann auch für mehr reicht, aber ich denke, so ist es erstmal eine Personalie oder ein Roster-Move, den man machen musste, einfach um auszugleichen. Nicht, dass sich die Julian Hill-Hater gleich wieder freuen. Zu dem Herren, muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Da könnten wir die ein oder andere Stunde füllen, glaube ich. Nächste Personalentscheidung. Wir haben darüber hinaus dann von Practice Squad der Philadelphia Eagle Jack Stoll als weiteren Tight End ins Roster berufen. Jack Stoll ist jetzt nicht so der Passing Tight End, sondern der wird in erster Linie fürs Blocking eingesetzt und ich vermute, dass man ihn zusammen mit Jonnu Smith und Durham Smythe dann massiv einsetzen wird und dass die Spielzeiten von Julian Hill wahrscheinlich dann etwas abnehmen werden. Ich weiß nicht, möchtest du zu der ganzen Tight End Rotation noch ein paar Sätze sagen?
Nee, ich finde, fairerweise, wenn man über Julians Hill-Leistung spricht, finde ich das Wort Hater zu hart. Denn das ist schon eine Katastrophe. Also in dem Fall ist das für mich kein Hate. Ich habe das auch, als ich die Woche im Rams-Podcast gesagt, da wurde ich auch gefragt, auf welche Spieler denn man mal so achten sollte. Ich sagte, wenn ihr denn spielt, achtet mal auf Julian Hill. Das ist für euch aus eurer Sicht, aus Rams-Sicht vielleicht eine Freude. Aus unserer eher so nicht. Also da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Warum Julian Hill so viel Snaps in der Vergangenheit bekommen hat, das sehe ich nicht. Alles andere sind, wenn man die Moves, über die wir gleich sprechen, erstmal so Randerscheinungen, dem würde ich nicht zu viel Rolle beiwohnen, weil einfach Jonnu Smith völlig angekommen ist in der Offense, ist für mich jetzt mittlerweile Receiver Nummer 4 in Anführungsstrichen, hat eine riesen Rolle bekommen und auch ein Durham Smythe ist dann dahinter, das sind für mich, die sind gesetzt und werden weiterhin 90% der offensiven Snaps sehen, wenn man das so über Daumen berechnen kann. Von daher ist das jetzt alles mehr so, sind Randerscheinungen, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, Jonnu Smith durchaus eine positive Überraschung ist. Das hätte man vielleicht im Rams-Review noch sagen können. Das hat gegen die Cardinals schon super angefangen und ist jetzt genauso gut. Also Jonnu Smith war wirklich offensiv wieder eine absolute Waffe.
Dann haben wir, bevor wir zu den News kommen oder zu den Roster-Moves kommen, die du wahrscheinlich angesprochen hast, auf die alle schon warten, haben wir noch was nachzuholen. Diese Roster-Moves der letzten Woche, die wir nach der Aufnahme hatten, hatten nämlich auch schon einen gewissen Effekt, in Anführungszeichen, für das Rams-Spiel. Wide Receiver River Craycraft ist wieder da, von der Pub-Liste runtergenommen, trainiert wieder und hat am Sonntag auch bereits einige Snaps gespielt, wurde zwar nicht angeworfen, hat aber gerade bei dem Spielzug, der zu Malik Washingtons erstem Rookie-Touchdown geführt hat, so rum, einen wichtigen Block gesetzt, ohne den dieser Touchdown nicht nötig gewesen wäre. Und ich denke, das zeigt auch, wobei uns River Craycraft in erster Linie wird helfen können, nämlich durch sein gutes Blocking. Also das hat mich für ihn persönlich sehr gefreut, dass er auch am Montag schon wieder spielen konnte. Zweite Personalie, da bekam ich während des Spiels dann so 2, 3 Nachrichten von denen, die dann wach waren. Wir haben Neil Farrell, Defensive Tackle, gesigned ins aktive Roster gepackt und er hat auch gespielt. Nein, es ist nicht Clelin Farrell, der Offensive Liner, ich glaube ehemals von Clemson, meine ich. Das ist ein anderer Spieler, sondern bei den Miami Dolphins spielt jetzt Neil Farrell. Hat ein wichtiges Tackling im Spiel gesetzt und kommt als Viertrunden-Pick von LSU und hat einiges an Erfahrung und bringt den Dolphins gerade in der Defensive-Tackle-Tiefe einiges, da wir in Anführungszeichen oder in Klammern indirekt für die Dolphins entscheidender Roster-Move Defensive-Tackle Brandon Pilley erstmal gewaved haben, den dann die Seattle Seahawks in ihr Roster aufgenommen haben. Wenn wir jetzt über die Seattle Seahawks sprechen, können wir gleich die wunderbar schöne Überleitung auf das eigentlich die wichtigsten Roster-Moves der Miami Dolphins treffen. Die Seattle Seahawks haben nämlich ihren Tackling-Leader Linebacker Tyler Dodson gewaved. Den wiederum, oder Tyrell heißt er, Tyrell Dodson.
Ja, Tyrell Dodson, genau.
Tyrell Dodson, wir kennen ihn noch aus seiner Zeit aus Buffalo, war jetzt das erste Jahr in Seattle. Die haben ihn relativ überraschend entlassen und die Miami Dolphins haben den Daumen drauf gehalten und haben ihn geclaimed. Weil, letzter Roster-Move und eigentlich der wichtigste von allen, der Team-Captain eigentlich, David Long Jr., unser Linebacker, der jetzt die letzten 2 Spiele schon nicht gespielt hat, von den Miami Dolphins nach dem Move mit Tyrell Dodson gewaved wurde. Das heißt, die Miami Dolphins verzichten auf die Dienste von David Long Jr. Vielleicht kannst du, Thilo, deine Einschätzung dazu sagen. Was hast du gedacht, als die News kam?
Ich antworte mit einer Gegenfrage. Ich würde nämlich von dir erstmal gerne wissen, glaubst du, dass der David Long Move nicht passiert wäre, wenn Tyrell Dodson nicht gewaved worden wäre? Hängt der für dich zusammen oder sagst du, man hätte David Long auf jeden Fall gewaved?
Ich würde es so formulieren, ich denke, man wollte David Long auf jeden Fall waven und wollte auf jeden Fall auf Linebacker was tun und hat dann die günstige Gelegenheit in Anspruch genommen, Tyrell Dodson sofort unter Vertrag zu nehmen. Denn wenn man alleine auf die Zahlen der Missed Tackles von David Long blickt und auf die Spielzüge, in denen er in der Defense das falsche Gap nimmt, das Tackle nicht richtig setzt. Also ich durfte das ja live in Arizona, im Arizona-Spiel, sein letztes Spiel für die Dolphins, mitbekommen. Also das war verheerend und absolut nicht NFL-tauglich. Seine Pass-Coverage ist darüber hinaus noch sehr bescheiden. Also ich weiß nicht, was im Sommer mit dem Mann passiert ist, aber der konnte das, was er eigentlich spielen kann, in dieser Saison zu keinem Zeitpunkt auf den Platz bringen. Und es war zwangsläufig, dass die Miami Dolphins diesen Move gemacht haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
ja, ich habe mich gefragt, da hilfst du uns jetzt mal. Haben wir nicht gut 6,5 Millionen Dead Money mit David Long?
Boah, das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Das müsste ich jetzt gerade mal eben nachgucken, während du weiterredest.
Kannst du mal on the fly gucken. Ja. Das hat mich nämlich so ein bisschen, ich habe es recherchiert und dachte mir, warum haben wir denn jetzt David Long gewaved? Das Sportliche, da hast du völlig recht. Das sehe ich leider auch so. Ich bin dann halt nur so ein bisschen darüber gestolpert, wenn wir einem Spieler, der Team-Captain war, also ein hohes Standing hatte im Locker-Room, der jetzt seine Leistung nicht annähernd gebracht hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man einen Spieler entlässt mit einem so hohen Dead Cap. Und dann frage ich mich, wo der Mehrwert daran ist, weil wir hätten ihn einfach behalten können, das wäre genauso teuer gewesen, wenn ich das richtig sehe. Deswegen hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Man hätte einen Tyrell Dodson natürlich trotzdem holen können, denn ein Tyrell Dodson ist für mich ein Spieler, gegen den man, als er in Buffalo gespielt war, nicht so gerne gespielt hat. Der ist auf Linebacker durchaus ein solider Tackler, ist im Blitzing immer mal wieder aktiv, hat dies ja auch schon einen Fumble forciert, nur 2 Sacks in Anführungsstrichen, aber das ist gar nicht so seine Aufgabe natürlich als Linebacker. Tyrell Dodson ist da durchaus eine Entscheidung, da kann man Chris Greer mal, und das mache ich selten mal, für loben, denn das ist für mich eine sehr gute Verpflichtung. Warum das so genau in Seattle nicht geklappt hat, das kannst du uns vielleicht noch sagen. Ich habe da jetzt nichts drüber gehört, denn es ist ja ein bisschen komisch. Mike McDonald hat ihn ja neu geholt. Es ist ja nicht so, dass das ein Linebacker war, der schon da war und jetzt die defensive Transformation nicht geklappt hat. Mike McDonald holt da Linebacker oder hat Linebacker geholt. Jerome Baker ist ja auch schon wieder weg, die er dann relativ schnell vom Hof jagt. Das finde ich so ein bisschen komisch, denn seine Saison bei den Seahawks war jetzt auch durchaus ansprechend, das, was ich von Seahawks so verfolge. Ich frage mich halt, warum musste man David Long entlassen, wenn man auf dem Geld sitzen bleibt? Vielleicht irre ich mich ja auch.
Du hast recht, es sind laut Spotrac, ich glaube, 6,7 Millionen Dollar. Das ja. ist richtig. Das ist verdammt viel Geld. Und zu Tyrell Dodson vielleicht mal so, man hört nicht so viel davon. Was man hört, ist die Tatsache, dass die Seahawks generell mit ihren Interior Linebackern etwas unzufrieden waren. Du hast den Abgang von Jerome Baker per Trade schon angesprochen. Man hört dann immer so diese Phrasen, die es da immer gibt. Ja, wir wollten den jungen Spielern im Hintergrund die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Man war auch mit der Run Defense der Interior Linebacker nicht so zufrieden. Also man weiß jetzt nicht so wirklich genau, ob da noch was gab, weswegen sie ihn dann letzten Endes gewaved haben. Es ist vermuten, mal sehen, ob noch was dazu kommen wird. Spieler, die nachtreten, hat man ja des Öfteren mal.
Ja.
Überleitung
des Todes. Genau, abschließend dazu, deswegen war ich so ein bisschen verwundert, warum wir an dem jetzigen Stand der Saison, wo wir auch in der Kaderentwicklung sind, einen Spieler mit Dead Cap entlassen, der uns deswegen keinen Mehrwert mehr bringt, einen anderen Spieler verpflichten, der uns natürlich was kostet, wenn man hätte auf der Linebacker-Position hätte man Spieler entlassen können, wo wir Cap-Savings gehabt hätten, im 2-3-Millionen-Bereich, die hätte man dann natürlich resignen müssen, etc. Weil ich, was ich damit sagen will, ich glaube, die Saison führt uns zu nichts mehr. Den Flyer auf Tyrell Dodson zu nehmen, finde ich gut. Aber gerade mit Blick auf die Zukunft hätte ich ein besseres Bauchgefühl, wenn wir so möglichst viel Cap Space als Rollover mit in die nächste Saison gehen, weil wir das einfach brauchen. Da sind wir nächstes Jahr so knapp drüber. Da hilft uns in Anführungsstrichen jede 100.000 Dollar. Da hätte ich vielleicht einen anderen Move auf Linebacker gemacht. Sportlich gesehen hast du absolut recht. David Long nicht gut. Ist das Geld auch nicht wert, aber wir geben es jetzt ja trotzdem aus. Und das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Aber das mag, wie gesagt, daran liegen, weil ich glaube halt, die Saison führt uns am Ende nicht zu nichts. Also Playoffs sehe ich nicht. Und ob wir dann irgendwie in der AFC 8 oder 9 Siege holen, ist dann leider auch egal.
Ja, hallo zusammen. Hier ist Micho aus dem Off, aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit, wie immer ihr das sehen wollt. Für die beiden Jungs aus der Zukunft. Und ich kümmere mich gerade um die Technik der Folge. Deswegen dauert das im Moment auch ein bisschen länger mit der Veröffentlichung. Wir haben alle so wenig Zeit und so viele können die Technik nicht und so. Dementsprechend seht es uns ein bisschen nach. Aber ich möchte gerne was zu dem David Long sagen. Auch ich würde sagen, es ist seltsam, einen Spieler gehen zu lassen, wenn man eigentlich das Geld hat oder wenn man eigentlich so viel Geld noch zahlt, dann kann es nur andere Gründe geben. Und das sind dann meiner Meinung nach Gründe, dass er zum Beispiel für den Roster nicht mehr tragbar war, dass er Locker-Room-Cancer war, dass er vielleicht mit sich mit dem DC dementsprechend angelegt hat oder was auch immer. Und nachtreten dürfen die Spieler dann eigentlich nicht, weil dann sind sie raus aus der NFL. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was da wirklich vorgefallen ist und warum und wieso. Grundsätzlich, ja, David Long hat die Saison bisher nicht wirklich gut gespielt. Aber er hat schon gute Spiele für uns gemacht. Deswegen finde ich nicht, dass es sportlich ein No-Brainer ist, aber das ist halt das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So, und jetzt weiter mit der regulären Folge.
Wenn man diese ganze Argumentation, die du jetzt gerade gebracht hast, berechtigterweise annehmen will, dann muss man vermuten, dass es da intern im Lockerroom oder so vielleicht Dinge gegeben hat, mit denen man sagen musste, David Long muss weg. Ja. David Long kann nicht das spielen, was man von ihm erwartet. Und er hat, in Anführungszeichen, Lockerroom-Cancer, einen schlechten Einfluss auf die Mannschaft. Also es steht zumindest zu vermuten, dass sowas dahinter steht. Weil, wie du sagst, die Dolphins verzichten nicht ohne Grund auf so viel Geld und zahlen nicht so viel Geld nach, ohne dass da irgendwas gewesen oder in irgendeiner Art und Weise sich entwickelt haben muss. Er hat ja jetzt die letzten zwei Spiele schon nicht gespielt. Wir werden sehen, ob wir da noch Informationen zu bekommen. Worüber wir Informationen bekommen haben, ich möchte da auch jetzt nur relativ kurz so als Abschluss der News drauf eingehen, weil ich von Ex-Spielern, die nachtreten, nicht wirklich viel halte. Was hast du von Deshaun Elliott und seiner Aussage in einem Podcast mitbekommen, der sich ja sehr negativ über seine Zeit in Miami geäußert hat und der auch dann die Miami Dolphins an der einen oder anderen Stelle, Tua, Jalen Ramsey, Kader Kuhu, dazu gezwungen hat, dazu Stellung zu beziehen und ihren ehemaligen Mitspieler scharf zu kritisieren?
Ja, ich bin grundsätzlich kein Freund von diesem ganzen Social-Media-Kram. Das fängt an mit Kyler Murray, der auf Instagram seine Bilder von den Cardinals löscht und dann sehen alle den Wechsel von den Cardinals an. Und wenn wir auf unsere Vergangenheit gucken, war das im letzten Jahr, war das Cam Smith, der in der Liga noch nichts geleistet hat, auf gut Deutsch, und dann auf Twitter damals gegen Vic Fangio nachtritt, was sich ein Deshaun Elliott davon erhofft und sich davon erwünscht, außer Ego-Publicity, das bleibt ein Geheimnis seinerseits. Ich finde, sowas ist einfach schlechter Stil, gehört sich nicht, hat auch keinen Mehrwert für irgendjemanden, deswegen bin ich auch ein absoluter Freund wäre das falsche Wort. Ich finde diese ganze Pat McAfee-Show eine Katastrophe, denn da geht es auch nur genau das, um irgendwelche Ego-Trips von Spielern, die irgendeinen Mist erzählen und rausplappern. In erster Linie natürlich Aaron Rodgers, aber auch viele andere. Ich finde das furchtbar. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, was da der Mehrwert ist. Ich kann jeden verstehen, der sich da dann von doch getriggert fühlt. Ich habe das dann wirklich erst mitbekommen, als Kader Kuhu drauf geantwortet hat. Ja, ich kann es verstehen, dass man dann reagiert und sich auch angegriffen fühlt und auch verteidigen will. Das ist eine völlig menschliche Reaktion. Teilweise würde ich mir wünschen, dass die NFL so rigoros ist, wie sie bei Sportwetten ist. Innerhalb der Facility dürfen die Spieler nicht auf Social Media abhängen und irgendeinen Mist erzählen. Dann gibt es zwar weniger Zirkus, aber mehr Ruhe. Und also manchmal finde ich, es ist ein Kasperltheater. Das sind erwachsene Menschen, die Millionen verdienen, die Vorbilder sind und sich benehmen wie in der Schule sagen, wie der letzte Ranzen. Also inhaltlich, finde ich, brauchen wir darüber nicht reden, weil das sind so Lockerroom-Themen, die können wir gar nicht beurteilen. Wir wissen überhaupt nicht, was ein Deshaun Elliott dazu getrieben hat, sowas zu erzählen, und wir können da auch nur irgendwelche Mutmaßungen machen. Das sollte nicht unser Niveau sein, über das wir hier sprechen.
Apropos Niveau, damit können wir die News abschließen. Da Micho ja nicht da ist, gibt's heute kaum NFL Roundup. Der gute Lehrer an sich hat uns aber Hausaufgaben mitgegeben, was wir zu besprechen haben. Ich möchte das ein bisschen einkürzen, wichtigste News, die natürlich indirekt auch die Franchise der Dolphins betrifft. Stehen die Kansas City Chiefs vor einer Perfect Season? Kriegt Perfect Will einen zweiten Einwohner? Wie siehst du das?
Glaube ich nicht. Einfach weil mittlerweile der Super Bowl und die ganze öffentliche Wahrnehmung plus wie eine Facility, wie ein Team, wie eine Franchise aufgebaut ist, so sehr auch mathematisch geprägt ist, was es früher zu unserer Zeit, als die Dolphins in Anführungsstrichen unsere Zeit war, nicht so war. Da war es doch noch mehr Sport. Heute ist es, sei es PFF, sei es Analytics etc., wenn die Chiefs irgendwann tatsächlich 14-0 stehen und auch schon ihren First Seed sicher haben werden, das heißt bei Week in den Playoffs, dann werden Starter nicht mehr spielen. Dann wird auch ein bisschen die Spannung rausgehen. Und bisher muss man ja auch sagen, dass die Chiefs ihre Spiele nicht so überragend gewinnen, dass sie jeden Gegner vom Platz jagen. Das ist schon immer knapp. Ein gutes Pferd springt nur so hoch und so weiter. Ihr kennt den Spruch. Aber ich glaube, sollte es so weit gehen und die Chiefs stehen irgendwann 14-0 und die Conference gewonnen haben, dann werden Mahomes, DeAndre Hopkins, Kelce auf der offensiven Seite geschont werden und dann werden sie Spiele am Ende verlieren. Sei es auch nur eins. Und wie das dann in den Playoffs ist, ist ein anderes Blatt. Auch das haben sie für mich noch lange nicht gewonnen, denn da gibt es durchaus Mannschaften, die, wenn da so ein, zwei Stellschrauben gedreht werden, den Chiefs sehr, sehr gefährlich werden können. Wenn wir das nur auf die Regular Season gucken, das gab es ja auch schon mit den Patriots, aber ich glaube, auch die werden sie nicht ohne Niederlage einfach überstehen, weil das kann ein Andy Reid sich gar nicht leisten, dass ein Patrick Mahomes sich im Spiel, wo es um nichts mehr geht, weil sie 16-0 stehen, verletzt. Das wird nicht passieren.
Ich gehe auch davon aus, aber es ist nicht so weit, dass du Sonntag, ich glaube, sie spielen Sonntag gegen die Bills, dass du dann unserem AFC East-Rivalen die Daumen drückst, damit die Perfect Season bestehen bleibt, oder?
Nein, das nicht. Weil ich auch, wie gesagt, also ich glaube, da, wenn die wirklich 14-0 stehen, hinten raus, spielen sie dann zum Beispiel in der vorletzten Woche gegen die Steelers, wenn die Chiefs da schon durch sein sollten, weil sie dann in dem Fall ja dann 15-0 stehen und die Steelers spielen um die Playoffs oder sogar die Woche davor gegen die Texans, dann wird es da so eng, dass ich glaube, dass sie verlieren. Aber den Bills die Daumen drücken, dass das dann doch eine Spur zu hart.
Apropos hart, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie siehst du die Quarterback-Entscheidung in Indianapolis? Richardson, Flacco, Richardson, die wechseln ja des Öfteren mal durch. Angeblich soll Richardson jetzt bis Saisonende spielen, weil der alte Flacco wohl doch nicht mehr so gut ist, wie sie gedacht haben.
Kurze Antwort, das ist ziemlich peinlich, finde ich, weil er ja vorher auch noch gesagt hat in der Pressekonferenz, dass Flacco die Saison durchzieht und jetzt dann doch wieder nicht nach einem schlechten Spiel. Ich glaube, den Colts war es klar, dass man Anthony Richardson ein Projekt draftet. Vielleicht nicht, dass es so ein großes Projekt ist, aber auch bei den Colts geht es in diesem Saison um nichts. Also da kann ich nicht verstehen, warum er da nichts einfach spielt. Der soll jetzt seine Saison durchziehen, dann muss man gucken, was man an ihm hat. Das ist Gott sei Dank nicht unsere Baustelle. In der Preview gegen die Colts hatten wir ja auch mal über seine Rolle gesprochen. Und aus Fansicht war man da ja sehr angetan, doch von Anthony Richardson Spiel. Er ist halt eine große Wette mit einem riesen Upside. Dieses Upside hat er bisher nicht gezeigt, aber er muss die Chance haben zu testen, weil sonst werden die Colts nie wissen, was sie an ihm haben. Ein Joe Flacco wird sie zu gar nichts führen.
Gut, und dann der letzte Punkt, der wir müssen drüber sprechen. Erwartest du in den nächsten Jahren ein NFL-Spiel in Berlin? Und für wie geeignet hältst du das Olympiastadion?
Naja, ich glaube, dass wir das erwarten. Da können wir schon Haken hintermachen. Die Bewerbung ist ja durch, so wie man hört, mit diesen angeblichen 15 Millionen. Das wird also kommen. Die Frage ist halt nur, ist es Berlin? Punkt. Oder ist es Berlin plus X, also ist es Berlin plus Frankfurt und München im Wechsel? Das heißt, wir haben zwei Deutschlandspiele pro Jahr. Das ist, glaube ich, die Frage. Man hat jetzt ja schon auf Twitter so durchsickern lassen, dass der der 10-Jahres-Plan der NFL ist irgendwann, dass man zwar kein internationales Team haben wird, da ist man wohl so ein bisschen weg, habe ich gelesen von Twitter, aber dass man jeden Spieltag tatsächlich ein International Game haben will. Das heißt, wir brauchen 17 Spielorte. Da fehlen dann natürlich noch einige, wenn wir mal Dublin dazu nehmen und nächstes Jahr Spanien. Da muss man gucken, was mit Mexiko, Brasilien ist. Aber ich glaube, zwei Spiele in Deutschland finden da mit Sicherheit irgendwie Platz, wenn man in London dreimal bleibt oder es auf vier erhöht. Und Berlin an sich, also das Stadion ist natürlich ein historischer Ort, natürlich mit einer braunen, dunklen Vergangenheit. Da kann das Stadion nur bedingt was für. Es ist trotzdem ein aus Fußballsicht finde ich immer ein sehr schönes Stadion, weil es einfach mit den Olympiaringen einen ästhetischen Anblick hat. Es ist halt, wie du schon sagtest, wie die Frage zittert, durch die Tatanbahn ist es halt so ein bisschen schwierig. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die NFL mit den deutschen Behörden gesprochen hat, denn aus München hat man es ja gehört, die rödeln da das Münchner Stadion schon ganz schön durch und drehen da alles einmal von rechts auf links. Das Olympiastadion steht meiner Ansicht nach, oder ich glaube, das ist relativ sicher unter Denkmalschutz teilweise.
Das heißt, sehr sicher, ja.
Ja, sehr sicher. Und da kann man nicht einfach mal alles auf rechts und auf links drehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die NFL sich deren im Klaren ist mit deutschen Bauingenieurswesen und Denkmalschutz, denn da wird auch die NFL nichts dran drehen können. Das funktioniert mich nicht. Von daher, ja, dass Berlin das machen will, ist klar. Das Stadion ist jetzt nicht für Football das Beste. Ich muss aber auch persönlich sagen, das ist meine persönliche Empfindung, mich catcht Berlin halt auch wirklich einfach gar nicht. Also in anderen Städten, in anderen Ländern gibt es so, es gibt die Hauptstadt, wo es klar sein muss, dass da die großen Events sein. Olympia, Paris, London, Football und so weiter. Berlin ist irgendwie durch die Historie und durch die Entwicklung für mich nicht so die Stadt, die mich catcht. Und wir haben halt in Deutschland viele Alternativen, die teilweise für mich auch charmanter sind. Und Berlin, Football, ja, gut, da war das erste Deutschlandspiel, ich glaube, weiß gar nicht, war das, das waren auch Chiefs gegen Rams oder so, ne? Ja.
American Bowl von vor keine Ahnung wie vielen Jahren, ja, das kann gut sein. Ja, genau. Die Dolphins haben mal ein Preseason-Spiel, glaube ich, gegen die Broncos in Berlin gespielt, meine ich, aber das ist auch schon ewig her.
Und auch hier muss ich mich wieder nun aus der Zukunft einschalten. Ja, am 15. August 1992 fand der American Bowl in Berlin statt zwischen den Miami Dolphins und den Denver Broncos. Und warum schalte ich mich da jetzt ein? Ich habe damals Dan Marino gesehen und seitdem bin ich Fan der Miami Dolphins. Das heißt, es ist ein wichtiges Datum. Ein ganz wichtiges Datum. Das darf man nicht einfach so abtun. Und wieder zurück zu den Jungs.
Ja, also das Stadion, glaube ich, catcht mich halt nicht so für Football, weil das einfach was ein anderer Sport ist, wo man doch schon so näher dran sein muss. Und im Fußball ist es was anderes, weil es einfach die Stimmung gibt, die es beim Football nicht so gibt. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte andere Alternativen finden können. Aber irgendwo war es klar, dass Berlin da auch ran will. Ja.
Wir werden sehen, wie sich das alles noch entwickelt. Wo die Dolphins nächstes Jahr international spielen werden. Einige Stimmen schießen sich ja schon auf Madrid ein.
Das ist sicher. Für mich ist es sicher.
Also Madrid ist mir auch lieber im Oktober oder November, als Berlin das wäre. Davon mal abgesehen.
Durch den spanischen Markt, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr uns alle in Madrid sehen werden, am Schinkenmuseum irgendwo.
Ach Gott, ja, also darf ich das dann als Bewerbung sehen, dass du gerne nach Madrid fahren würdest nächstes Jahr?
Auf jeden Fall. Ich habe das Bernabeu umgebaut noch nicht gesehen. Ich habe es vor dem Umbau gesehen und ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, es ist auch so ein seelenloser Tempel geworden, aber es ist halt ein Tempel.
Ist es.
Ja, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Also das würde ich auf jeden Fall machen, ja.
Ja, ich war dieses Jahr schon im Urlaub da. Es wurde noch umgebaut. Also von außen würdest du nicht erwarten, dass das das Stadion Europas ist. Wenn du reinkommst, ist es ein bisschen was anderes. Da hast du diese Magie schon, aber von außen ist es halt portenhässlich. Aber gut, dann hoffe ich, Micho ist mit unserem NFL Roundup zufrieden. Dann würde ich an dieser Stelle den ersten Teil abschließen Und dann hört ihr gleich im zweiten Teil unsere Preview auf das Spiel gegen die Rams. Gut, da wir uns ja jetzt mit den News und mit der Review des Rams-Spiels ausführlich befasst haben, dürfen wir jetzt im Hinblick auf das kommende Spiel einen Gast begrüßen. Ich mache jetzt nicht den Witz, den Rico und Micho immer machen, dass wir jetzt einen Fan der Chiefs und der oder der Broncos oder von wem auch immer aus der Division eingeladen haben. Wir haben heute den Patrick zu Gast, der natürlich Fan der Las Vegas Raiders ist.
Ja, moin. Patrick hier, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Raiders-Fan und hoffe mal, dass ich mit euch heute eine gute Preview durchziehen kann.
Das werden wir, denke ich, hinbekommen. Vielleicht kannst du am Anfang, wenn du möchtest, so ein, zwei Sätze über dich erzählen, über die Fanbase der Las Vegas Raiders in Deutschland, damit die Hörer dich auch einzuordnen wissen.
Ja, gerne. Also ich bin persönlich schon ein bisschen länger Raiders-Fan. Das heißt, ich bin hier so wie die meisten Raiders-Fans in Deutschland so eine längere Leidenszeit schon gewohnt. Und um diese Leidenszeit erträglicher zu machen, hatte ich halt vor so, glaube ich, 4 Jahren war es ungefähr, den Loco-Football-Podcast gegründet. Und da mache ich meistens allein, aber auch teilweise mit 2 anderen Leuten aus der Raiders-Community, mache ich da eben Folgen, die sich so rund um die Raiders drehen. Und so nebenbei mache ich noch ein bisschen YouTube und habe auch schon für, bei Touchdown 24 so im College-Bereich geschrieben. Also ich beschäftige mich neben den Raiders auch so viel mit dem NFL-Draft natürlich, was natürlich auch für die Raiders dann wieder wichtig ist, ne?
Ja, gut. Also man kann sagen, du hast eine Expertise, die bis nach Oakland zurückreicht und hast bist nicht nur Raiders-Fan geworden, weil das Logo auf den Starter-Jacken aus den 90ern, kenne ich noch aus meiner Jugend, nur weil das Logo schön aussieht. Das hat bei dir auch Hintergrund wahrscheinlich.
Naja, ich habe früher aktiv Football gespielt und die Jungs in der Line, die waren alle Raiders-Fans. Das war tatsächlich noch in dem Jahr, wo die Raiders noch erfolgreicher waren, damals mit Rich Gannon noch, wo man dann in den Super Bowl eingezogen ist. Aber seitdem ging es dann mehr oder weniger bis heute bergab, ja.
Dann willkommen in der Leidensgemeinschaft, die Erfolge der Miami Dolphins. Ja. Das ist ja auch schon ein bisschen was her.
Gut, ja, und jetzt steht ja ähnlich hoffnungslos da wie wir gerade.
Du, ich habe das im ersten Teil schon als Einleitung gesagt. Bei den Miami Dolphins ist es momentan so, es ist ein Feuer gelegt und das wird alles toll und wir schaffen die Playoffs noch und wir gewinnen alles bis zum Ende. Zumindest die Mannschaft glaubt dran. Ob wir persönlich daran glauben, ist eine andere Geschichte.
Ja, so geht's bei uns tatsächlich auch. Also man hört, dass die Stimmen in der Mannschaft noch positiv sind, aber ich glaube, wir persönlich finden uns eher schon ab, dass wir einen hohen Draftpick nächstes Jahr bekommen.
Um das Thema mal aufzunehmen, vielleicht kannst du ja aus deiner Sicht mal kurz erzählen, in welchem Prozess eures mehrjährigen Aufbaus vielleicht ihr gerade steht, wo ihr euch persönlich seht, wieso die Saison gelaufen ist und vielleicht auch, wie die Rookies sich so bei euch machen. Wenn du dich mit dem Draft auseinandergesetzt hast, kannst du dir ja ein paar Sachen zu sagen.
Ja, also der, sage ich mal, mehrjährige Prozess der Raiders, der wird alle 1 bis 3 Jahre mal unterbrochen, weil wir dann immer unseren Coach rauswerfen, genauso wie letztes Jahr Josh McDaniels. Da waren wir natürlich alle sehr erleichtert, sind dann mit Antonio Pierce, der bei der Fanbase ja einen recht guten Stand hatte, in die neue Saison gegangen. Tom Telesco als neuen GM bekommen. Das heißt, da auch wieder ein Umbruch, wobei eigentlich vor der Saison alle gedacht haben, wir fahren da auf einem sicheren Boot. Und das hat dann doch nicht ganz funktioniert. Stehen jetzt gerade auch bei 2-7 Siegen gerade erst. Und aktuell sehen wir eigentlich kaum Wege der Besserung. Wir haben sehr viele Leute auf der Injured Reserve. Wir haben Unruhen im Umfeld der Mannschaft und wir haben jetzt eben seit letzter Woche auch erst die Entlassung unseres Offensive Coordinators Luke Getsy, der jetzt von Scott Turner ersetzt wurde. Das heißt, wir blicken gerade so ein bisschen in eine ungewisse Zukunft. Bei uns ist halt wirklich in dieser Saison nochmal klar geworden, wir brauchen einen soliden Starting Quarterback in der Liga und solange wir den nicht haben, glaube ich, haben wir Probleme erstmal.
Ist bei euch der Swag noch nicht angekommen? Weil ich glaube, nach Aiden O'Connell spielt bei euch ja jetzt Gardner Minshew als Starting Quarterback, wenn ich das noch richtig weiß. Ist das in der Fanbase noch nicht so angekommen?
Nee, also ich glaube, der Swag wurde vorher ein bisschen zu intensiv gefeiert, aber auf dem Feld kam da halt noch wenig, aber das kann natürlich auch, sage ich mal, mit dem System von Getsy zu tun haben, wo sich Minshew nicht wohl gefühlt hat, aber aktuell ist er, glaube ich, mit 12 Turnovers, glaube ich, sogar der Quarterback mit den meisten oder zweitmeisten Turnovers der Liga. Es liegt aber auch nicht nur an ihm, also es sind viele Probleme. Wir haben es nicht geschafft, Josh Jacobs zu ersetzen, unseren ehemaligen Running Back, der in Green Bay jetzt spielt. Haben gedacht, dass wir mit Zamir White jemanden haben, der in seine Fußstapfen treten kann. Der hat sich dann aber auch recht früh verletzt. Und zudem kamen halt auch Probleme in unserem Ground Game. Und aktuell ist unser Leading Rusher ist Madison, der hat gerade 301 Yard. Also da kann man, glaube ich, sehen, dass das auf jeden Fall auch nicht geklappt hat. Und wir haben ja vor der Saison so als Devise ausgegeben, wir sind ein Run-First-Team. Und dafür hat das eben dann gar nicht funktioniert.
Wenn ich mal kurz...
Du darfst ruhig machen.
Ja, ich wollte nur ganz kurz, weil wir das Thema Fans schon angesprochen haben. Ich war letztes Jahr in Las Vegas und hatte da so ein bisschen auch Kontakte dann zu, in Anführungsstrichen, Einheimischen. Da war die Meinung den Raiders gegenüber nicht sonderlich positiv. Also die waren alle so, sie sind eher Las Vegas Knights, also Eishockey, weil die sind Vegas-born und die Raiders, die wollte eigentlich keiner so richtig haben. Vielleicht aus deiner Sicht, wie kannst du beschreiben, wenn du die Einblicke hast, wie hat sich das so entwickelt in Las Vegas? Sind die Raiders angekommen?
Ich glaube, die Raiders sind schon angekommen, wenn es um die Organisation geht und was man da aufgebaut hat. Also es geht los bei den Facilities. Also man hat da wirklich mit die modernsten Surroundings sozusagen für ein Team schaffen können. Fanbase-mäßig ist man da noch lange nicht angekommen, aber das liegt halt vor allem daran, dass eben die Fanbase in Oakland fanatisch war und nach dem Move dann nach Vegas, also da muss man sich erstmal zurechtfinden, glaube ich, in Vegas. Das ist so eine Stadt der Stars und Sternchen. Ich war dann letztes Jahr auch da und irgendwie ist es mir leicht auch deplatziert vorgekommen, dahingehend, dass du einfach so die fanatische Homecrowd einfach verlierst. Hm. Und es waren dann auch bei den Spielen wenig also eine überschaubare Zahl an Leuten aus Kalifornien dann da. Und so lokal, also es gibt auf jeden Fall Raider Nation Fanclubs vor Ort, aber die Community ist jetzt natürlich noch nicht so gewachsen wie in Oakland.
Vielleicht, was uns als Dolphins-Fans am meisten interessiert wahrscheinlich, wie hat sich Christian Wilkins vor seiner Verletzung gemacht? Und größte Frage, spielt er am Wochenende?
Nein, er ist aktuell auf der Injured Reserve. Ich weiß da gar nicht, wie sein Verletzungsstatus jetzt ist, aber ich glaube, die Injured Reserve wurde ja sogar geschlossen jetzt, da könnt ihr mich berichtigen. Das heißt, der wird wahrscheinlich jetzt länger noch ausfallen, hat aber die wenigen Spiele, die er für uns gemacht hat, richtig gut ausgesehen und hat da wirklich eine Lücke geschlossen, nach der wir seit Jahren eigentlich gesucht haben. So, wir haben also richtige Probleme in der Interior Defensive Line gehabt und er ist natürlich so in Kombination mit Max Crosby schon wirklich zur Geltung gekommen. Selbst wenn man jetzt in den Stats vielleicht nicht unbedingt gemerkt hat, dass er dann jedes Spiel 2 Sacks holt oder so, aber war auf jeden Fall sehr solide und man merkt es auch, dass er weg ist. Seitdem geben die Raiders nämlich mehr Rushing Yards ab.
Du hörst die Steine quer durch die gesamte Dolphins Nation fallen. Also ich hätte es mir sehr schwer vorgestellt, Dolphins-Spiele gegen Christian Wilkins mir anzugucken. Also so weit bin ich im Abschlussprozess noch nicht.
Du hast also dank euch, dass ihr den abgegeben habt, selbst wenn es euch wehtut. Aber bei uns hat er sich natürlich, also wir haben das Gefühl, dass er, dass es genau einer ist, den wir brauchen. Also
ja, da kommt die Wehmut durch.
Ja, ich kann nicht, kann ich voll nachvollziehen.
Wo wir bei der Defense sind, wie sieht euer defensiver Gameplan aus und wie wollt ihr vielleicht auch mit dem Hinblick auf das Spiel, wie wollt ihr die Miami Dolphins mit ihrer Offense stoppen? Und wo sind vielleicht auch Punkte, wo du selber sagst, ja, wenn ich jetzt Dolphins Trainer wäre, da würde ich ansetzen, wenn ich die Raiders schlagen möchte.
Ja, ich weiß gerade tatsächlich nicht, wie es um euren Pass Rush gerade bestellt ist, aber da kann man uns natürlich immer schlagen und glaube ich so, wenn ihr es schafft, unsere Offense in der Playtime zu limitieren, dann seht ihr eigentlich ganz gut aus. Wir haben meistens im ersten Drive, wo man denken könnte, es wäre noch alles gescriptet, da haben wir Erfolg und danach brechen wir so ein bisschen ein, weil wir uns meistens nicht so mit In-Game-Adjustments ganz wohlfühlen. Also da würde ich ansetzen, unsere Offense gehörigen Druck zu machen und ja in den Trenches vor allem unser Run-Game zu stoppen, dass sich das erst gar nicht entfalten kann, weil bisher haben wir gesehen, dass wenn es sich nicht entfalten kann, dass wir dann auch selbst wenn das Passing-Game manchmal stark ist oder stärker ist, das dann halt nicht mehr wettmachen können. Und bezüglich des Defensive Game Plans, da würde ich sagen, einfach weitermachen wie bisher. Ich bin mit unserer Defense zufrieden, selbst wenn wir statistisch gesehen viele Punkte zugelassen haben. Aber man muss auch berücksichtigen, es fehlen Leute jetzt in der Defense und sie sieht trotzdem noch gut aus. Und wir haben ein junges Team, das wirklich Willen zeigt und mit Patrick Graham jetzt im zweiten oder glaube ja, zweiten Jahr, wo eigentlich alles nach für die Zukunft nach unseren Vorstellungen läuft. So, ne, unser großes Problem ist tatsächlich die Offense dann.
Ihr kommt also auch mit dem Speed der Dolphins Offense relativ gut zurecht, wenn man jetzt so an Waddle, Hill, Mostert, Wright und A-Chain denkt, die ja alle relativ fix auf den Beinen sind. Da bist du guten Mutes, dass die Raiders das vernünftig verteidigen können?
Na, guten Mutes tatsächlich nicht ganz, weil gerade so ein Tyreek Hill, der netzt eigentlich immer irgendwo mal was ein. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall Leute haben, die sich messen wollen mit euren Stars und das auch theoretisch können. Und gerade wenn wir über Speed reden, habe ich jetzt gerade gestern erst irgendwo gelesen, dass Jacorian Bennett, das ist unser Second-Year-Cornerback, der mittlerweile ja fast schon Number-One-Potential hat, wurde auch unter anderem von DeAndre Hopkins abgefeiert, so ein bisschen nach dem Spiel. Der will und wird wahrscheinlich auf Tyreek Hill dann hauptsächlich treffen und der ist einer unserer größten Speeds da auf jeden Fall.
Dann haben wir da ja schon mal ein Key-Matchup für das Spiel herausgearbeitet.
Genau, genau.
Wenn man mal dann auch auf die andere Seite des Balls guckt, wir haben den Gardner Minshew Swag gerade schon angesprochen, über den sehr verbesserten Pass-Rush der Miami Dolphins, gerade auch durch die Rückkehr von Zach Sieler hatten wir im ersten Teil bei der Review gegen die Rams schon gesprochen. Wie sieht so die Protection eurer O-Line aus? Wie wollt ihr gegen die Dolphins Punkte machen und worauf können sich die Miami Dolphins Fans einstellen?
Ja, Punkte machen, würde ich sagen, erstmal ein fähiges Run-Game überhaupt etablieren. Und dann haben wir natürlich trotz des Abgangs von Devante Adams immer noch ein ganz gutes Wide-Receiver-Core. Also wir haben in Trey Tucker beispielsweise jemanden, der euch tief schlagen kann. Wir haben mit Jacoby Myers so eine Allzweckwaffe und wir haben tatsächlich mit Brock Bowers einen der besten Rookies dieses Jahr, der eigentlich in jedem Spiel mehrere Pässe fängt und auch zuverlässig First Downs macht. Und ja, bezüglich der Protection, das ist immer so ein Thema. Also selbst Colton Miller, der jetzt die letzten Jahre immer unser Stützpfeiler war, der hat auch schon ein paar eher schlechtere Spiele gezeigt dieses Jahr. Wir haben jetzt aber auch eine Umstellung gemacht, also mit Scott Turner als Offensive Coordinator ist auch unser Offensive Line Coach ausgetauscht worden. Wir haben jetzt Jackson Powers Johnson, der auf Guard mehrere Spiele gestartet hat. Den haben wir jetzt nach der Verletzung von Andre James auf Center beordert. Und es kann natürlich jetzt gut sein, dass es da so ein paar Umstellungen, also schematische Umstellungen dann gibt. Und man vielleicht durch das Etablieren des Run-Games das dann ein bisschen ausgeglichener gestalten kann.
Finde ich super, dass du ihn ansprichst. Er war ja im Vorfeld des Drafts quasi bei relativ vielen Experten, auch bei den Dolphins hin und wieder mal gesehen worden. Wie zufrieden bist du allgemein mit dessen Entwicklung und sagst du, der kann einer werden, das war ein guter Draft-Pick oder wo siehst du da noch so seine Schwierigkeiten?
Also bei Bauer sehe ich tatsächlich keine Schwierigkeiten. Das ist ein Plug-and-Play-Starter, der hat mittlerweile 580 Yards gefangen, hat 57 Receptions mittlerweile. Da gibt es eigentlich gar nichts auszusetzen. Der startet aus verschiedensten Formationen, der ist, hat schon Snaps auf Fullback bekommen. Der kann irgendwelche Endarounds laufen, der ist ein Meister bei den Yards After Catch. Also da haben wir alles richtig gemacht. Insgesamt, was die Rookie-Klasse anbelangt, finde ich, war es auch ein ziemlich guter Draft eigentlich von Telesco, wenngleich wahrscheinlich nur so, ich jetzt aktuell 4 Langzeitstarter irgendwie dann auch sehe von den Rookies.
Naja, aber das ist ja schon mal was. Und wenn du uns auf Brock Bowers und dessen Qualitäten hinweist, ich denke, da wird gerade auf die Defense der Miami Dolphins und auf einige der Linebacker einiges an Arbeit zukommen, weil den hätte ich auch gerne im Draft-Prozess bei den Dolphins gesehen. Da wir aber zu tief gepickt haben, war das nicht gerade realistisch, dass der den Weg nach Miami finden würde. Ich verfolge seine Entwicklung aber durchaus mit Interesse, weil ich den auch schon im College für als sehr starke Waffe in der Offense empfunden habe.
Ja.
Tilo, vielleicht wolltest du noch ein paar Fragen an unseren Gast stellen?
Ich bin so ein bisschen interessiert immer, was es so drumherum angeht. Also wenn du jetzt mal so die Saison skizzierst, ich denke mal, vor der Saison hat niemand mit einem 2-7-Record jetzt gerechnet und das ist auch natürlich irgendwie nicht zufriedenstellend. Aber wie würdest du denn so die Reißleine in Las Vegas beschreiben? Euer Coach ist ja nun nicht so sattelfest gewesen oder es war mal eine besondere Verpflichtung, dass so ein Interims-Coach dann auch verpflichtet wird. Das passiert ja nicht ständig. Meistens sind sie dann nach einer Saison wieder weg. Glaubst du, dass es mit Antonio Pierce da weitergeht oder könnte sogar in-season eine Veränderung anstehen, wenn man jetzt merkt, es passt einfach nicht?
Nee, also ich glaube, für eine In-Season-Veränderung, da müsste jetzt viel passieren. Und ich bin auch persönlich tatsächlich nicht so gut zu sprechen auf die Stimmen, die jetzt eine Entlassung von Antonio Pierce fordern, weil ich muss da ganz klar sagen, wir haben den Lockerroom hinter ihm stehen gehabt am Ende der letzten Saison. Wenn er jetzt natürlich den Lockerroom verliert, dann können wir von vornherein neu verhandeln, das ist immer was anderes. Aber solange das halt noch nicht der Fall ist, sehe ich das noch nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn die Raiders jetzt nicht gewinnen, dass Antonio Pierce dann trotzdem bleibt. Das hat aber nicht jetzt unbedingt mit seinem Top-Football-Wissen, sondern eher mit so Locker-Room-Dingern zu tun. Mhm. Insgesamt, glaube ich, wird man jetzt sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht mit Turner als OC. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann glaube ich, dann kann man eigentlich erwarten, dass zumindest falls Antonio Pierce bleibt, dass er dann den höherwertigen, in Anführungsstrichen, Offensive Coordinator dann abbekommt.
Ja.
Nächstes Jahr. Und natürlich muss das natürlich harmonieren mit den Plänen, die wir auf Quarterback haben. Also wenn wir jetzt an Tanking glaube ich jetzt sowieso nicht ganz, Aber wenn wir jetzt die meisten Spiele verlieren und dann in den Top 5 draften, dann wird auch viel damit zusammenhängen, wenn wir als Quarterback kriegen.
Na, ich glaube, Quarterback bei euch ist alternativlos, oder? Also ich finde so, Gardner Minshew ist halt irgendwie ein sympathischer Spieler. Aiden O'Connell, gut, außerhalb der Raiders-Bubble ist das so ein Name-Quarterback, der hatte seine Chance. Ich glaube aber mittelfristig kann das auch nicht eure Lösung sein. Ich denke mal, der Draft wird schon das Ziel sein, oder nicht?
Ja, ich denke auch. Ja. Also, und ich hatte da neulich auch mal eine Folge bei mir im Podcast drüber gemacht. Also ich bin sogar so weit, dass ich sage, wenn die Raiders jetzt noch ein paar Spiele gewinnen und dann irgendwie statt Top 5 irgendwie nur Top 10 draften, dann sollen sie von mir aus auch Haus und Hof für den Quarterback dann aufgeben, wenn es der Richtige ist. Ne?
Ja, das ist Zukunftsmusik natürlich. Ja. Aber wenn du da jetzt so schon einen Blick in die Zukunft wirft, als letztes vielleicht, bevor wir dann nochmal aufs Spiel gehen, wie bist du denn inhaltlich dann so, wenn du so ein Spiel verfolgst? Sagst du dann mittlerweile, naja, dann verlieren wir jetzt lieber die Spiele, weil wir denken an die Zukunft, oder wir wollen jetzt gewinnen? Das ist ja für Nicht-Football-Fans immer eine unfassbar komische Meinung, dass Fans des eigenen Teams wünschen, dass man verliert, zumindest einige.
Nee, ich wünsche mir nie, dass die Raiders verlieren, aber ich sag mal so, diese Saison wäre der Nebeneffekt wahrscheinlich besser als in den Vorjahren.
Ja.
Wenn man jetzt mal davon absieht, dass wir, wenn wir letztes Jahr einen Top-3-Pick gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich Jaden Daniels bekommen, obwohl, nee, der ist auch Top-2 gegangen, aber dann hätten wir da vielleicht schon einen guten Quarterback bekommen. Aber ich sag mal so, es gibt wenige Quarterbacks auch in der nächsten Draft-Klasse. Das heißt, du musst da eigentlich relativ hoch draften, um da überhaupt was abzubekommen. Und sonst sehe ich da eigentlich mittlerweile kaum jemanden aus der Free Agency. Kann man sich streiten, ob da ein Sam Darnold irgendwie der Richtige wäre. Aber ich glaube, ich denke da mittlerweile so, dass wenn wir jetzt schon verlieren, dann kriegen wir zumindest so einen Shedeur Sanders oder einen Cam Ward ab oder so.
Ich glaube, das ist so die Faszination der NFL, das ist das Spannende, dass es nie langweilig wird, und wir können jetzt erstmal, wenn wir es auf 4 und jetzt schauen, unser Matchup, was glaubst du denn aus deiner Sicht, aus der Sicht der Raiders, was sind die wirklichen Key-Matchups für euch aus eurer Sicht, die ihr gewinnen müsst, um das Spiel zu gewinnen, wenn es überhaupt gibt? Also ja. Wenn ich so aus Dolphins-Sicht sehe, dann ist da natürlich immer ein Max Crosby als allererstes zu nennen, aber das ist wahrscheinlich zu einfach, ne?
Ja, aber es ist schon so, wenn Max schlecht spielt, dann hat das meistens Auswirkungen auf den Rest. Aber ich würde schon so ein paar Key-Matchups, so personal-wise gibt's da bestimmt irgendwie. Das wäre jetzt einerseits Tyreek Hill gegen Jacorian Bennett, was wir schon mal genannt haben. Dann würde mich auch interessieren, wie euer Pass-Rush gegen unsere Offensive-Line spielt. Und ja, insgesamt die Frage, ob ihr uns mit dem Deep-Passing-Game schlagen könnt, ich glaube, das kann durchaus möglich sein.
vielleicht, weil das so schön passt. Tobi kann das zweite beantworten, ich mache das erste. Also unser Pass-Rush ist sehr gerupft, wie du es mitbekommen hast. Unsere Nummer 1 und 2, Jalen Phillips, ist wieder auf IR gelandet. Bradley Chubb noch gar nicht da. Jack Barrett hat, bevor er überhaupt einen Snap gesehen hat, seine Karriere beendet. Also da sind die Nummer 1 bis 3 nicht verfügbar. Unser First-Round-Rookie Chubb Robinson kommt langsam. Da haben wir in der Review auch schon drüber gesprochen. Outside ist das dann mit Chubb Robinson und Emmanuel Ogbah sicherlich nicht die Creme de la Creme. Aber dadurch, dass ein Sechsieler Interior wieder da ist, kann er Räume schaffen. Gerade ein Calais Campbell gegen die Rams hat man gesehen. Und dann das zweite Level, das Linebacker-Level auch. Also da ging schon gegen die Rams mehr, als man sich erhoffen konnte. Und so langsam setzt der Turnaround von Andy Weaver, das ist ja unser neuer DC, der von den Rams kam, setzt so langsam ein. Also man sieht da eine Idee, der Pass Rush ist für den Stand, den wir an Verletzungen haben, eine positive Überraschung nach meinem Empfinden. Also da müssen wir dran auf unsere Sicht hoffen, dass wir diese Entwicklung weitergehen, auf jeden Fall. Da war in den letzten Spielen durchaus eine positive Tendenz zu erkennen.
Ja, ich glaube, ja, sorry.
Mach ruhig, mach ruhig erst.
Ich glaube auch, dass das essentiell wird, weil das sind dann so Units, wenn die dann unterbesetzt sind, dann wollen die Nachzügler sich auch empfehlen und genauso ist das bei unserer O-Line. Ich wollte eh mal fragen, wie es dann bei Job Robinson aussieht, aber das hast du ja schon beantwortet. Weil so auf dem Papier ist es jetzt natürlich nicht so gefährlich wie sonst, aber ich sag mal, das sind ja dann meistens so die Spiele, wo dann Leute so under the radar dann auf einmal in Erscheinung treten dann.
Ja, also ich rechne auch damit, dass die positive Entwicklung bei Job Robinson weitergeht, dass Zach Sieler wieder mehr Impact haben wird, dadurch, dass er jetzt halt wieder ein bisschen Spielpraxis gewonnen hat. Also wir sind weit weg von dem Optimum, was man auf dem Papier vor der Saison hatte, aber wir sind auch nicht so schlecht, wie die Statistiken es sagen. Wir generieren viele Pressures, das schlägt sich nicht so in Sacks nieder, aber wie Tilo schon gesagt hat, gegen die Rams konnte man schon sehr zufrieden damit sein, was wir da auf den Platz gezaubert haben. Und du hast den Deep Pass angesprochen, würde ich noch nicht mal so als Key Gameplan der Dolphins sehen. Vielmehr spielen die Dolphins ja eher so durch die Mitte im mittleren Bereich, so die, die Range zwischen 10, 12, 15, 20 Yards auf unseren Tight End Jonnu Smith, auf Routen, wenn Waddle oder Hill nach innen kommen. Also man hat gesehen, dass Tua den langen Ball werfen kann, dass er ihn auch werfen möchte. Durch die Verletzung von Tyreek Hill, die er momentan so mit sich durch die Saison schleppt, war das aber noch nicht so, wie zum Beispiel im letzten Jahr, das Mittel, was die Dolphins wirklich eingesetzt haben. Okay. Das kommt punktuell mal, dass ein Ball tiefer geht, aber viel mehr würde ich die Gefahr der Dolphins halt im Kurzpassspiel einer der in Klammern Experten der Footballerei hat das mal als Kurzpassgewichse ausgeführt.
Nee, das stimmt nicht, das war nicht die Footballerei. Das war nicht die Footballerei. Sorry. Das fällt mir der Name auch nicht ein, aber das können wir dir nicht zuschreiben.
Gut, aber es war auf jeden Fall einer aus der deutschen Footballer-Bubble, der das Ganze dann als eben solches bezeichnet hat. Da sind die Dolphins eher gefährlicher, dass sie versuchen, durch ein gutes ausgewogenes Running Game über Achane, Wright und Mostert und eben über diese kurzen bis mittellangen Pässe versuchen, Drives aneinander zu bauen, die schon eine gewisse Zeit dauern und die sich entwickeln. Also es ist nicht so krass, wie es letztes Jahr war. Die Offense kommt raus, Tua wirft einen 60-Yards-Pass auf Tyreek Hill oder Jalen Waddle. Die offensiven Drives dauern 2 Minuten und dann ist wieder vorbei. Also das ist dieses Jahr vielleicht noch, aber das ist dieses Jahr bei den Dolphins nicht so.
Ja, ich guck da auch gerade, Achane, der hat ja auch einen deutlich geringeren Yard Average als letztes Jahr. Ich glaube, ich hatte da mal irgendwann letztes Jahr reingeguckt und dann war das irgendwie bei knapp 10 Yards oder noch mehr für eine gewisse Zeit lang.
Was er noch lernen muss, sind so die Dinger, wenn sie ihn durch die Mitte schicken. Er ist noch nicht so gut dabei, so diese kurzen Runs auf über 2 Yards zu verlängern, dass es so 4 bis 5 werden. Das hakt an der einen oder anderen Stelle nochmal. Das übernimmt dann Raheem Mostert für ihn, der aber im letzten Spiel keine Snaps oder keine Carries bekommen hat, weil er in diesem Jahr leicht unter Fumbleitis leidet. Also das hat er in den Spielen davor durchaus das ein oder andere Mal gezeigt, dass er in diesem Jahr nicht so sehr den Ball festhalten kann. Ja. Von daher muss man abwarten, wie das gegen die Raiders aussieht. Aber
ihr setzt die beiden Running Backs auch im Passspiel häufig ein, oder?
Ja, genau, richtig. Ja, wir haben auch tatsächlich sogar 3 Running Backs, die wir durchaus hin und wieder mal über Screens oder so im Passing-Spiel einsetzen wollen, ja. Das ist richtig. Hast du sonst noch Fragen, die Miami Dolphins betreffend? Du darfst gerne fragen.
Nämlich würde vor allem mal interessieren, wie ihr denn zu den Dolphins gekommen seid. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ist jetzt nicht das unsympathischste Team bei mir persönlich. Ich war auch mal irgendwann in Miami. Aber würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil das war ja auch so, sage ich mal, Dolphins, damals noch Redskins, Raiders, das waren ja so einschlagende Teams in Deutschland.
Ich hatte das schon mal erwähnt in anderen Podcasts, ich mache das ganz kurz. Bei mir ist das eine Mischgeschichte aus Football-Antipathie, Football dann Fan geworden und so weiter. Und dann hat man sich ein Team ausgesucht und das war bei mir ganz plump tatsächlich damals Trikotfarbe, irgendwie nicht 0815, plus ein Delfin, der einen Helm auf dem Kopf hat. Also ich finde immer noch das alte Logo, das neue Logo, das finde ich fürchterlich. Das ist für mich eine indische Biermarke oder so ein Unternehmen von irgendeiner Kingfisher ist, glaube ich, irgendwie eine Airline aus Indien. Also das alte Logo finde ich super geil, das neue finde ich nicht so cool. Und da hat man sich dann irgendwie ein Team ausgesucht, ohne Berührungspunkte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nie in Miami, noch nie in Amerika. Und dann bin ich dran hängen geblieben. Also das ist ganz plump, so kurz zusammengefasst. Da gab es noch andere Gründe, aber das ist wirklich so ganz stumpf die Geschichte. Es war einfach das Logo und Teamfarben.
Ja.
Irgendwie, ja.
Gut, also bei mir ist es ganz kurz, Dan Marino sollte einen Ring haben. Das war der Grund, weswegen ich Dolphins-Fan geworden bin. Hat er nicht geschafft, aber gut, ist dann so.
Das heißt, du bist auch schon länger mit Passion dabei.
Voll. Also ja. Ich bin auch häufiger drüben, mindestens einmal im Jahr. Und also es ist nicht nur das Wetter, sondern es ist auch die Stimmung im Stadion, die Stimmung in der Stadt. Da war es klar, dass es die Dolphins sein müssen.
Ja. Ja, ich wäre beinahe auch zu dem Spiel jetzt geflogen, aber habe mich dann umentschieden noch.
Ja, ich war vor 14 Tagen da gegen die Cardinals. Das war nicht so schön, aber gut. Alles andere drumherum war sehr nett. Das war sehr nett.
Ja. Und wie ist das Stadion da?
Seitdem es das Hard Rock Stadium ist und seitdem die Gäste in der Sonne braten und man das als Heimfan weiß, welche Plätze man braucht, ist es ganz entspannt.
Ja. Man immer in die richtigen Bereiche dann, okay.
Genau, richtig. Da, wo die Gäste stehen, ist immer Sonne. Also das haben sie absichtlich so gebaut.
Ich war tatsächlich im alten Mal, aber beim Baseballspiel der Marlins tatsächlich. Das war aber mehr oder weniger so ein Zufallsding, als ich vor Ort war. Aber das alte hat natürlich auch so seinen Reiz gehabt. Ne?
Na klar, das auf jeden Fall. Gut. Wenn du sonst nichts mehr hast, dann sind wir quasi eigentlich auch schon durch und kommen dann zu den Kategorien, die wir standardmäßig mit unseren Gästen immer machen. Als erstes tippen wir den Spread. Das heißt, rechnest du mit einem engen Spiel oder wie tippst du? Immer in der Intention, dass du natürlich nicht gegen die Raiders tippen kannst.
Ja, genau. Ja, ich habe mir dann so den Raiders-Tipp, der nie gegen die Raiders ist, so vom realistischen Tipp dann abgekupfert irgendwann, abgekoppelt. Ich glaube tatsächlich, dass ihr da ganz gute Chancen habt, insbesondere weil ihr jetzt auch gegen die Rams gewonnen habt. Bei uns kann natürlich viel passieren. Wir können auch ausgewechselte Raiders sehen. Aber ich glaube, wenn so die Trends der Saison eingehalten werden, dann dürfte das so ein 10-Punkte-Ding für euch werden.
Oh, ja. Da der Tilo jetzt gerade spontan auf seinen Termin muss und wir uns etwas verquatscht haben in der Zeit, übernehme ich alleine den Spread. Also, ich sehe es nicht, dass die Miami Dolphins derzeit in der Lage sind, ein Spiel deutlich zu gestalten. Nichtsdestotrotz kann ich nicht gegen die Dolphins setzen. Ich rechne mit einem Spiel plus 3.
Das okay, wäre Kicker zumindest ein knappes Ding.
Ja, genau. Ich sehe das wesentlich knapper als du.
Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ging das letzte aus? Da habt ihr, glaube ich, über 40 Punkte gescored. Hab grad,
ja, das gar war nicht mehr. Auch noch unter anderen Voraussetzungen, um es mal so zu sagen. Wir haben letztes Jahr den Broncos auch 70 Stück gegeben. Ja. Von daher, da sind wir weit
von andere weg. Zeitrechnung jetzt, ja.
Ja, ja, genau. Das ist immerhin ist Tua wieder da. Von daher, ich rechne schon damit, dass die Dolphins den Ball bewegen können. Und ich rechne auch nicht mit einem Low-Scoring-Game. Weil ich der Konstanz unserer Defense noch nicht so ganz vertraue, aber wir sollten das Spiel schon, wenn auch knapp, gewinnen.
Okay. Und
die letzte uns oder die zweite und letzte Kategorie, die wir mit unseren Gästen immer machen, nennt sich Snag a Player. Wenn du dir das Roster der Miami Dolphins so ansiehst, welchen Spieler würdest du liebend gerne bei den Las Vegas Raiders sehen?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Man könnte jetzt natürlich klischeemäßig Tua antworten. Den könnten wir, glaube ich, sogar auch gebrauchen. Ich glaube, der wird sich sogar ganz gut in Vegas machen. Aber ich nehme doch einen anderen, weil genauso wie es euch wehgetan hat, dass euch Christian Wilkins verlassen hat, hat es uns natürlich sehr wehgetan, dass wir Alec Ingold verloren haben. Und obwohl wir aktuell irgendwie nicht so eine krasse Verwendung in einem Fullback haben, glaube ich, der Alec wäre bei uns schon da, wo ihn die Fans sehen wollen. Also würde ich Alec Ingold nehmen.
Da muss ich dir jetzt mal eins sagen. Du hast jetzt zwei Spieler der Miami Dolphins genannt, die andere Gäste sonst nie erwähnt haben. Also ein Wasser auf die Mühlen der Tua-Freunde.
Also ich kann ja noch vielleicht noch, um da so ein bisschen einen Kontrast rein zu bringen und vielleicht einen unumstritteneren Spieler noch mal mit reinzubringen von eurer Defense, gerade weil wir jetzt nicht wissen, wie sieht's nächstes Jahr mit den Verträgen unserer Safeties aus. Javon Holland wäre natürlich auch immer willkommen.
Auch das ist dann ein Name, der schon etwas häufiger fällt.
Ja.
Wir müssen sehen, ob es die Dolphins gebacken kriegen, ihm einen vernünftigen Vertrag hinzulegen. Die Fanbase hofft es auf jeden Fall. Um es mal umzudrehen, das hatte ich in unserem Vorgespräch schon erwähnt, also auch wenn er auf der AA ist und auch wenn er verletzt ist, natürlich
gibt nur eine
möchte
Option.
Ich ums Verrecken Max Crosby hin oder her, super schön, super toll, alles gut, aber meine Verehrung Christian Wilkins gegenüber, den ich als Spieler schon gemocht habe, als er noch am College war, von dem ich mich super gefreut habe, dass er dann bei den Dolphins gelandet ist, ich kann keinen anderen Spieler snacken als Christian Wilkins.
Ja. Und, ich möchte vielleicht an der Stelle an die Dolphins-Community, sorry, aber ja, das tut weh, ich kann das voll nachvollziehen. Das war damals bei mir irgendwie auch bei Khalil Mack so, der uns dann verlassen hatte, wo man dann einfach weiß, das hat Auswirkungen in die ganze Community.
Ja, das auf jeden Fall. Und er wird vermisst, auf jeden Fall.
Ja,
das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es fallen einem Steine vom Herzen, dass man weiß, dass er nicht gegen die Dolphins spielt. Weil ich glaube, da würde ich emotional einige Probleme bekommen, den in einem anderen Jersey gegen die Dolphins zu sehen.
Ja, das wäre eine andere Art des Homecoming, ja.
Davon mal ganz abgesehen, dass ich dann doch liebend gerne sehen würde, wie Christian Wilkins versucht, mit seinem Trash-Talking bei Tua einen Stich zu landen, wie die beiden sich auf dem Platz begegnen und wie er und Tua das dann mit Worten untereinander ausmachen.
Das, handeln,
das wäre sicherlich spannend.
Ja, deswegen passt er bei uns auch so rein. Wir wollen ja ein bisschen diese Oldschool Tough Guy Mentality zurückbringen. Da haben wir auf jeden Fall so jemand wie ihn gebraucht, auf jeden Fall.
Ja, also derjenige, der sich in der AFC East am meisten gefreut hat, dass Christian Wilkins jetzt nicht mehr bei den Dolphins spielt, ist auch Josh Allen. Also
ja,
der war
ja.
im Kopf angekommen.
Hatte er den häufiger gesägt oder?
Nicht nur gesägt, sondern ihm auch
beleidigt.
Den
einen
oder anderen Spruch gedrückt. Also der war schon im Gehirn von Josh Allen.
Okay, da hat er schon sich eingemietet, alles klar.
Lieblingsgegner, das vermisst man auf jeden Fall, also
ja.
Von daher kann die Wahl, also klar, jeder würde im ersten Blick wahrscheinlich sofort Max Crosby nehmen, aber wie gesagt, ich kann nicht anders, als dass ich Christian Wilkins nehmen würde.
Gibt es noch einen, wenn es nicht Wilkins wäre,
den ja, du von also uns dann, übernehmen dann würdest? Müsste ich, das ist halt Standard, dann müsste ich halt bei Max Crosby landen.
Weil, ja.
Und wenn es die beiden nicht werden sollte, ich bin mit Jonnu Smith super zufrieden. Er kriegt aber jetzt
könnte
die
auch ein
Rolle,
Bauer sein.
Ne? Ja, er kriegt jetzt die Rolle, die er haben könnte, aber klar, wenn du Brock Bowers im College gesehen hast, dann auch den könnte ich mir gut bei den Miami Dolphins vorstellen, aber wir dürfen ja nur einen nehmen und das ist die Frage einseitig.
Genau, den haben wir uns jetzt unter den Nagel gerissen.
Wunderbar. Also, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich dann auch die Preview auf das Spiel rund machen. Wird uns ein gutes Spiel und ein spannendes Spiel wünschen, mit hoffentlich keinen bis wenigen Verletzungen, ohne Swag, und dann werden wir sehen, wie es ausgeht.
Alles klar, ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte und grüße auch eure Dolphins-Community und genau, wünsche euch auch in Zukunft, dass das mal wieder ein bisschen besser wird mit den Resultaten.
Ja, das ist so das immer, ja, nächstes Jahr wird alles besser, aber naja.
Aber wird dann doch nachher, da kann ich ein Lied von singen, leider.
Ja, aber um auch mal ein bisschen Werbung für dich zu machen, ich denke, wir werden alles das, was du so an Podcasts und an YouTube und an Links machst, werden wir mit in die Shownotes packen. Wenn euch dann die Raiders interessieren oder wenn ihr euch da mal reinhören wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst sage ich zu den AFC-Gästen immer, ja, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr nochmal in den Playoffs, aber
sieht nicht ganz danach aus.
Aber gut.
Wir hoffen auf die Zukunft.
Genau. Danke fürs Dasein. Wenn ihr in Zukunft jemanden braucht, ich denke, das kriegen wir sicherlich hin, dass wir das austauschen. Und ich denke, ich habe dann alles. Sollte ich was vergessen haben und sollte ich das Moderieren besser sein lassen, könnt ihr uns gerne Kommentare schicken, dass ihr Rico oder Micho als Anchor wieder machen wollt. Sonst werden wir sehen. Und auf ein schönes Spiel, auf eine schöne Restsaison und euch dann alles Gute und Fins up.